Und weil es eben so kompliziert ist, ging das auch. Also man konnte da sehr populistisch Feindbilder aufzeichnen, die naheliegend sind. Also die böse Politik, die böse Bürokratie. Und ja, in allen von uns schlummert jemand, auf irgendeiner von unseren Schultern sitzt einer, der sagt, stimmt, die Bürokratie ist auch mühsam und mir zieht der Staat das Geld aus der Tasche und die Politik, ja, weiß man eh, dass die fies sind.
Hier ist die Börsianer Grün Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Climate Action, dem Podcast von Börsianer Grün. Wir sprechen heute über den Green Deal, ob die Klimaschutzstrategie unseren Wirtschaftsstandort gefährdet und in welcher Weise es in Brüssel weitergeht. Bei mir im virtuellen Studio ist heute Florian Maringer. Er ist ein erfahrener Experte in der Klima-, Energie- und Industriepolitik und er hat 2024 den Think Tank Kontext Institut für Klimafragen in Österreich mitbegründet. Herzlich willkommen, lieber Florian.
Hallo, schönen guten Tag. Freut mich.
Ja, der Green Deal besteht ja aus verschiedenen Bausteinen. Kannst du kurz erklären, um welche es hier eigentlich konkret geht?
Ja, der Green Deal ist tatsächlich ein sehr umfangreiches Paket und der Green Deal hat zusätzlich noch das Problem, dass er in eine Zeit gefallen ist, wo zwei Krisen passiert sind, nämlich das eine die Corona-Krise und das zweite die Gaskrise nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Das heißt, da sind dann noch zusätzliche große Pakete dazugekommen, die man sehr oft, sehr leicht und sehr gerne unter Green Deal mitsubsumiert. Im Endeffekt ist der Green Deal aber eigentlich das erste große Logistikpaket, das integriert gedacht wurde, als Antwort auf die berechtigte Forderung, dass man die Klimapolitik oder diese Transformationspolitik nicht mehr nur segregiert einzeln betrachten sollte, sondern integriert betrachten muss, nämlich sozusagen zuerst mehrere Ziele, also CO2-Ziele, auch Zielkorridore, also Absenkziele sozusagen und dann auch Sektorziele, dass sozusagen in den Sektoren Industrie, Verkehr, Gebäude Klarheit herrscht, wie viel muss überall passieren, weil ein Aushandlungsprozess zwischen den Sektoren ja de facto nicht stattfinden kann, das wäre auch zu kompliziert, zu viele Akteurinnen. Aber das Ganze wurde nicht nur gedacht, sozusagen, wir geben jetzt Ziele vor und fire and forget, sondern man hat schon anerkannt, dass man die Rahmenbedingungen dafür auch ändern muss. Und für mich ist immer das beste Beispiel, Computer in Computern gedacht, sozusagen. Also ich bin Jahrgang 83, ich kenne noch Commodore, Atari und einen 486er. Und wenn man so alte Hardware hat, dann kann man natürlich kein Windows 10 drauf installieren. Umgekehrt, wenn ich Windows 95 habe, aber einen supermodernen Computer, dann wird das auch nicht funktionieren. Und der Green Deal, die Idee des Green Deal war es, sowohl die Software als auch die Hardware voranzubringen. Das heißt, einerseits Gesetze und Regularien abzudaten, dass sie neue Technologien, die Digitalisierung zum Beispiel im Energiemarkt voranbringt, erst ermöglicht und gleichzeitig auch neue Technologien, also sozusagen die Hardware in den Markt reinbringt. Das sind Elektroautos, das sind Batterien, das ist auch Wasserstoff. Und für all das braucht es natürlich eben Regularien, Gesetze, Verordnungen, Förderungen und sozusagen aus dieser, das ist ein bisschen die Landkarte, aus denen die einzelnen Elemente vom Green Deal zusammengesetzt sind. Und ab und zu ist was hochgepoppt, was man dann auch in der breiten Öffentlichkeit mitbekommen hat, das Renaturierungsgesetz beispielsweise, auch das Lieferkettengesetz. Andere Dinge sind ein bisschen weniger aufgefallen, was schade ist, wie zum Beispiel der Net Zero Industry Act, wo es sehr stark um diese Hardware-Transformation geht, also die Industriebasis umzubauen.
Also so das Schlagwort grüner Stahl wäre hier zum Beispiel eins, was zu nennen wäre.
So ist es, genau. Aber auch die Gasrichtlinie, wo es eben darum geht, den grünen Stahl, einerseits kann ich natürlich Stahl machen oder einen Teil des Stahls kann ich bearbeiten, indem ich zum Beispiel Stahl nicht mehr mit Kohle oder mit Gas schmelze, sondern mit Strom, macht die Föst. Aber natürlich auch, was kann ich Wasserstoff nutzen, um zum Beispiel Eisen zu reduzieren, also chemisch zu Stahl umzuwandeln. Jetzt mache ich eine starke Abkürzung, die Verfahrenstechniker werden es entschuldigen. Und auch dafür sozusagen waren dann Richtlinien und Verordnungen nötig und das alles war reingekübelt in dieses Paket. Also es war ein sehr großes Paket, wo man eben sehr allumfassend gedacht hat. Und weil es einfach sehr nötig war, ein großes Update zu machen, weil man halt bisher immer nur im Klein-Klein herumgestirlt hat. wenn ich das so mit Verlaub sagen darf.
Also man kann ja zusammenfassen sozusagen, das Ziel dieser Maßnahmen ist ja einfach die Erreichung dieses 2-Grad-Ziels, der ja völkerrechtlich verbindlich im Pariser Klimaabkommen steht, ne?
Jein, das ist sehr spannend, weil ich habe das kürzlich in einer großen Diskussion gehabt. Green Deal setzt erst zwei Dinge zusammen. Das eine ist das Green und das andere ist der Deal. Und das Green, ehrlich, ist vom Wording her natürlich schlau. 2019 war Klima ein Wahlmotiv. Das heißt, alles, was eine neue EU-Kommission macht, muss natürlich in irgendeiner Form damit konnotiert sein. Eh klar. Und daher kommt da das Green und natürlich sozusagen aus dem Bedarf, das völkerrechtlich bindende Abkommen aus Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen. Das hat man Green genannt. Später ist dann sozusagen natürlich auch ein bisschen ein Richtungsstreit daran entbrannt, weil Green halt einer Partei zuordnenbar ist. Und das andere ist das Deal. Und das ist recht spannend, weil die Kommission ist eigentlich angetreten mit einem großen Transformationsbedarf. Und das ist deswegen spannend, das finde ich immer interessant, weil damals schon China und die USA einen gewaltigen Wettbewerbsdruck ausgeübt haben auf Europa und zwar noch nicht so stark sichtbar, weil das sozusagen auf der Makroebene sichtbar war, aber bei den Unternehmen noch nicht so stark zum Beispiel oder am Markt noch nicht. Die Chinesen haben schon sehr früh, vor mindestens 15 Jahren begonnen, wesentlich strengere Regularien zu machen und die Industrie zu transformieren, weil sie einerseits ein Emissionsproblem gehabt haben, also zum Beispiel in Peking und in anderen großen Städten konnte man die Luft nicht mehr atmen, sie hatten das mit den Flüssen und mit den Böden, das heißt, sie mussten einfach grüne, unter Anführungszeichen, Technologien stärker entwickeln und nutzen, sonst wäre China bald nicht mehr lebenswert gewesen, sagen wir es einmal so. Und das andere ist ein spannender Gedanke, nämlich der, dass die Chinesen natürlich in der letzten Industrialisierungswelle sehr stark auf billige Arbeitskräfte gesetzt haben. Das heißt, die ganze industrielle Struktur Chinas baut auf billigen Arbeitskräften und das hat sich aber massiv geändert, weil sie gewusst haben, wenn sie jetzt noch mehr industrialisieren, also wenn sie quasi noch mehr große Pakete machen und die 10-Jahrespläne, dann müssen sie auf die Technologien der Zukunft setzen, weil die eine höhere Wertschöpfung generieren, weil sie selber wissen, dass, was ja logisch ist, dass sie nicht mehr nur auf billige Arbeitskräfte setzen können, weil sie die Gesellschaft weiterentwickelt, sie wird älter, die Leute werden besser gebildet und brauchen natürlich höhere wertigere Jobs. Das heißt, die haben strategisch auf diese grünen Technologien gesetzt, Batterien, PV, natürlich sehr stark Elektromobilität, weil sie gewusst haben, das sind so die Säulen, auf denen quasi diese Ökologisierung der globalen Weltwirtschaft eigentlich aufbauen. Und gleichzeitig hat man ja damals 19 ja natürlich Donald Trump gehabt, eine sehr unilaterale Außenpolitik und Wirtschaftspolitik, aber gleichzeitig die US-Bundesstaaten, keine Mitgliedstaaten, haben teilweise ja deutlich mehr und ambitionierter gearbeitet in diesem Bereich als die Bundespolitik in den USA, als Washington. Zum Beispiel Kalifornien ist eh bekannt mit Elektroautos und Batterien, aber was viele nicht wissen ist, dass Texas zum Beispiel ein sehr konservativer Staat Spitzenreiter ist bei PV- und Windausbau und auch solche Technologien bei sich ansiedelt. Also auch zum Beispiel Smart Grid Technologien sind in Texas sehr stark vertreten. So, und das ist sozusagen der Wettbewerbsdruck, der damals schon spürbar war, wo man auch auf EU-Ebene erkannt hat, da kommt was auf uns zu, da müssen wir unsere Hardware umbauen, weil wir halt einfach historisch bedingt, weil bei uns die Industrialisierung stattgefunden hat, eine relativ träge und alte Industrial Base haben. Was nicht heißt, dass die Firmen alt sind oder träge sind, aber so die ganze Struktur ist einfach so aufgebaut auf 150 Jahre Industrialisierung. Das ist in den anderen Regionen halt nicht so.
Hier setzt ja auch ein Kritikpunkt an, weil wir haben jetzt seit 2019, also eine ganze Legislatur lang, den Green Deal. Wenn man sich anschaut, dieser Wettbewerbsvorteil, den man sich erhofft hat, oder eine Reduzierung eines gewissen Nachteils, ist ja nicht passiert. Also wir sehen zum Beispiel, wenn wir uns das Thema Erneuerbare anschauen, eine steigende Rolle von China und auch in den USA, auch nicht zuletzt, sagen wir, durch bundespolitische Maßnahmen, Stichwort Inflation Reduction Act, sieht man auch hier eigentlich steigende Wettbewerbsvorteile der USA. Was hat da Europa falsch gemacht?
Zu spät angefangen, einerseits. Also Europa hat viel zu spät angefangen, weil 2019, man muss sich immer überlegen, wir diskutieren den Green Deal, es wäre ja schon da. Die meisten Teile des Green Deals müssen ja erst auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Das heißt, das wird in Europa beschlossen und dann muss es erst umgesetzt werden. In Österreich sind wir gerade damit beschäftigt, ähnliche kleinere Pakete aus der Juncker-Kommission umzusetzen, und das ist dann doch schon ein paar Jahre her. Also da gibt es einen Zeitverzug, und wirksam wird es halt im großen Teil, im großen Stil erst, wenn es auf nationaler Ebene umgesetzt wird, und da sind die Mitgliedstaaten halt alle ein bisschen träge.
Darf ich da vielleicht gleich einhaken? Wie weit sind wir da? Ich habe mir das vorhin angeschaut. Es gibt, glaube ich, so 17, man sagt, Politikmaßnahmen, die sozusagen den Green Deal begleiten oder installieren sollen. Da geht es natürlich immer sozusagen auch um die Frage, wann gehen die durchs EU-Parlament, letztendlich durch den Rat? Wie weit sind wir da jetzt eigentlich mit diesen Maßnahmen?
Ja, das hängt sehr davon ab, vom Betrachtungsraum. Also das hängt mit einem anderen Thema auch zusammen. Die Erwartung war ja nicht wirklich, den ganzen Green Deal fertig zu machen in dieser, unter Anführungszeichen, Legislaturperiode, weil es auch ein Riesenpaket war. Und dann gab es sozusagen einzelne Pakete, die themenbezogen waren. Also Renaturierung zum Beispiel war in einem Paket drin, und die ganzen Energiethemen oder auch Industriethemen waren im Fit for 55 Paket drin. Also der Green Deal war aufgeteilt in mehrere Pakete. Und man muss sagen, von den Dingen, die halt zeitkritisch sind, ist der größte Teil beschlossen und entweder unmittelbar wirksam auf Verordnungsebene oder eben quasi, wenn es eine Richtlinie war, in Umsetzung oder jetzt weitergegeben an die Mitgliedstaaten, die sie umsetzen müssen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, es sind de facto alle Mitgliedstaaten gerade am Beginn. Also kein Mitgliedstaat hat jetzt schon großartig viel umgesetzt. Bis das dann wirkt, bis es bei den Unternehmen dann wirksam wird, dauert es einfach nur eine Zeit. Jetzt muss ich eine kritische Anmerkung machen. Und wenn ich kurz darf, auch ausholen. Der Green Deal ist ja recht spannend, weil es wird immer, dieses Green wird sehr gestresst. Also man tut auch gern so, wie wenn es halt jetzt in der Klimakleberprojekt wäre. Der Green Deal steht in einer Historie von ähnlichen Paketen, die alle von konservativen Kommissionspräsidentinnen gemacht worden sind. Das Clean Energy Package zum Beispiel, da ging es um die Energietransformation, wurde von Jean-Claude Juncker gemacht, und jetzt der Green Deal von Ursula von der Leyen. Von der Leyen hatte den Auftrag von der Europäischen Volkspartei, bevor du antrittst, bevor wir dich wählen, zeigst du, was dein Paket sein wird für diese Periode und was genau da drin steht. Franz Timmermans, der Vertreter der Sozialdemokratinnen in Europa, und sie waren ja sozusagen ein Duo, das den Green Deal dann sozusagen geschrieben haben und dann vorgelegt haben. Und das wurde dann mit, ich glaube, 2/3 im EU-Parlament beschlossen. Das heißt, auch die EVP hat zugestimmt. Das Spannende war dann, dass bei der Größe des Pakets dann natürlich Stakeholder, Industrievertretungen und so weiter gesehen haben, was das für Größe ist. Und dann machen die, ich war lang genug selbst in Verbänden, dann machen die, was alle Verbände machen, sie drücken einmal auf die Stopptaste, weil die Mitglieder natürlich nervös werden und so weiter. Und dann drückt man Stopp und sagt, wir stimmen nicht zu, wir glauben, das ist Bürokratie, Monster, was auch immer, wir sind nicht eingebunden und so weiter. Und da hat, das muss man leider offen sagen, die Europäische Volkspartei eine Kindsweglegung betrieben, weil sie plötzlich sich sehr stark distanziert hat von dem Projekt von Ursula von der Leyen und eben sehr stark darüber angefangen hat zu sprechen, dass es ein grünes Projekt ist. Fakt ist aber zu sagen, die Grüne Partei hatte da, ich meine, in allen Ehren, aber hatte da nicht großartig viel Teil daran.
Ja, aber ist das dann das falsche Framing? Ich meine, Joe Biden nennt das Programm Inflation Reduction Act und es ist sozusagen das Gleiche drinnen, oder? Mehr oder weniger.
Ja, ich meine, nicht ganz. Also das eine ist, es ist das falsche Framing. Damals eben, also damals war es das Richtige, weil sonst hätten nicht 2/3 des Parlaments zugestimmt und hätten ja nicht die EVP überhaupt einmal die Freigabe gegeben, das zu tun. Weil die haben ja überhaupt einmal zuerst die Freigabe gegeben, das abstimmen zu lassen. Also damals waren sie alle einig, dass es eine gute Idee ist, aber eben dann, wie so eine Unruhe entstanden ist, weil das so groß war, hat man dann Kindsweglegung betrieben. Und natürlich der Inflation Reduction Act, die USA sind immer smarter im Verkaufen. Und das ist natürlich easy digestible für alle Seiten, Demokraten und Republikaner. Natürlich, und da der Zugang ist wesentlich spannender, weil sie so sehr stark über Steuern gehen. Auf EU-Ebene, die EU unterliegt einem sehr strengen Wettbewerbsrecht. Das ist meine persönliche Meinung, ist auch, dass es ein Fehler ist, das so zu betrachten. Und einerseits und andererseits, steuerliche Maßnahmen auf europäischer Ebene bedürfen immer einer Einstimmigkeit. Das heißt, das kriegst du nicht her. Deswegen macht man es halt über Förderungen und andere Maßnahmen, die halt wesentlich sperriger sind. Das ist halt ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern das ist auch deutlich unattraktiver.
Also man sieht hier ein strukturelles Problem eigentlich Europas, dass man es einfach nicht so, ich sage jetzt mal, einfach umsetzen kann über Steuererleichterungen wie in den USA.
Ja, also worauf ich raus will, ist auch, die Entschlossenheit fehlt da ein bisschen, weil in den USA, der Inflation Reduction Act ist auch sehr bürokratisch. Interessanterweise, ich war in das Wasserstoffdossier auf EU-Ebene, sagen wir aus österreichischer Sicht, ein bisschen involviert. Interessanterweise kopieren sie dann Dinge aus dem Green Deal, die ident, unter Anführungszeichen, bürokratisch sind. Das ist auch viel Marketing. Und natürlich, der Zugang über Steuern ist einfach besser und leichter, ja. Europa hat in Summe, glaube ich, sogar mehr Mittel, ich glaube 20% mehr Mittel in Summe als der Inflation Reduction Act freigesetzt, aber eben komplizierter. Und einerseits und andererseits eben, was ich vorher anmerken wollte, dadurch, dass die EVP und ja vor allem die EVP eigentlich dann sich distanziert hat von dem Projekt, ist es dann deutlich schwieriger, konstruktive Lösungen zu erarbeiten, die auch sehr nahe an der Umsetzung sind, weil wenn einer immer sagt, na, das passt mir nicht, dann ist es sehr schwierig, was zu gestalten. Also man muss sich das immer so vorstellen, in einem Unternehmen gibt es Zielvorgaben, der CEO macht Zielvorgaben und trifft Entscheidungen und dann kommt der Aufsichtsrat und revidiert die Hälfte wieder. Da kommst du nicht weiter. Und eben, der drittgrößte Wirtschaftsraum des Planeten, die Beamtinnen haben sozusagen den Auftrag vom zwei Dritteln des EU-Parlaments und von der Kommission etwas zu tun und dann setzt man sich an den Tisch und sagt, nein, da kann ich nichts gestalten. Und das ist halt leider auch ein Fehler, der passiert ist, warum auch Europa langsamer ist, weil man in der Umsetzung wesentlich gehemmter ist, weil man eben noch immer auch in den Verhandlungen die Illusion, aber auch in der Kommunikation die Illusion verbreitet hat, es gäbe die Option, einfach nichts zu tun. Und während wir darüber zu tun, als könnte man nichts tun, passiert eben das, was du kurz angemerkt hast, nämlich, dass die anderen ja an uns vorbeiziehen. Bei genau diesen Technologien, die halt skalieren und vielen konventionellen oder althergebrachten Legacy, sagt man im Englischen, Technologien das Wasser abgraben, wie es immer passiert. Also es passiert doch seit über 100 Jahren, dass die Märkte sich in Wellen entwickeln und Dinge verdrängen, die schlechter sind.
Lieber Florian, bevor wir darüber reden, wieso jetzt die Europäische Volkspartei hier, du hast das Kindesweglegung genannt, betreibt, würde ich vorschlagen, wir spielen ein kleines Kennenlernspiel.
Grüner Renner oder Penner?
Urban Gardening.
Grüner Renner, weil es in Summe natürlich keinen großen Effekt hat, aber was das lokale Mikroklima betrifft, aber natürlich auch was die Ästhetik, aber auch das Engagement auf lokaler Ebene betrifft, einfach super ist. Die Leute kriegen einfach einen Bezug dazu, zur Natur wieder und ein bisschen mehr Ruhe ins Leben.
Secondhand-Kleidung?
Finde ich auch ein grüner Renner, weil wir einfach extrem viel Kleidung wegwerfen und die Kleidung qualitativ auch schlechter wird, die sehr oft weggeworfen wird. Und es durchaus Sinn macht, einen Secondhand-Markt zu erschließen. Da bin ich Kapitalist.
Beyond Plastic.
Würde ich auch als grünen Renner bezeichnen, aber hauptsächlich als Awareness-Rising-Sicht. Also es macht ein bisschen auf, über den Kopf zu öffnen, woraus die Dinge sind, die wir halt ständig verwenden und öffnet auch da, finde ich, Märkte für neue Lösungen, die höherwertiger sind.
Ein Thema, das neuerdings auch heftig diskutiert wird, so die Eigenverantwortung des Individuums, Freiwilligkeit beim Klimaschutz.
Ja, also erwartbar ist es ein grüner Penner. Also die Eigenverantwortung nicht, aber die Freiwilligkeit. Also weil es eigentlich eine Chiffre ist für nichts. Eigenverantwortung nicht. Also ich glaube, wir sind alle gut damit bedient, dass wir in Eigenverantwortung nicht, und weil es halt Gesetze und Verordnungen gibt, dass wir unseren Nachttopf nicht aus dem Fenster leeren. Das ist ein bisschen Eigenverantwortung. Auf Freiwilligkeit würde ich da eben nicht bauen. In der Regel hilft das nichts.
Also, weil die Historie zeigt, dass die Menschen keine Motivation dazu aufbringen, wenn sie nicht dazu motiviert werden durch rechtliche Rahmen.
Naja, oder die Spieltheorie sagt, meistens funktioniert es nicht, weil es gibt da den Freerider und sobald es einen sichtbaren Freerider gibt, der was ausnutzt, dann denken sie alle, ich kann es ausnutzen. Also man kann das auch ökonomietheoretisch beantworten.
Ich glaube, da gibt es auch spieltheoretische Modelle dazu, die wahrscheinlich das durchaus belegen. Wir sind aber jetzt auch schon gelandet beim Thema Recht, Verordnungen, Bürokratie. Ich meine, ich muss jetzt ja schon sagen, wenn ich jetzt reinhöre in die Unternehmenswelt, dann wird halt auch sehr viel geschumpfen über die Politik. Ich glaube zum Teil auch zu Recht, und es kommt ja auch oft der Hinweis, der in die Richtung geht, der sagt, naja gut, in den USA machen sie es aber anders. Da ist es, läuft es nicht so. Ist diese Kritik unverständlich oder ist da nicht doch was Wahres dran? Und machen wir da in Europa uns die Sache nicht vielleicht zu schwer?
Da ist sicher was dran. Macht er da Riesenfass auf gleichzeitig? Es kommt immer ein bisschen darauf an, welches Thema man sich anschaut, weil zum Beispiel, nehmen wir das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz her, also in Österreich oder in Europa macht man Umweltverträglichkeitsprüfung. Das ist sehr elegant im Vergleich zu vielen amerikanischen Bundesstaaten, wo man nicht ein großes, also nicht ein Verfahren hat, ein rechtliches Verfahren, sondern man hat sehr viele verschiedene und dann noch, es gibt auch in den USA den Föderalismus und dann sozusagen den Föderalismus in den USA hat. Kleines Beispiel. Natürlich, und nichts davon ist perfekt, also das so zu tun, als wäre das das Gelbe vom Ei und das andere nicht, ist ja auch falsch. Also natürlich, es gibt keine perfekten Lösungen. Bei den Förderungen, wir haben vorher gerade gesagt, also der Inflation Reduction Act über den Ansatz über die Steuern macht natürlich Sinn. Eben, bei uns gilt das Einstimmigkeitsprinzip und alle EU-Mitgliedstaaten, die quasi einem Thema zustimmen, wird nicht passieren. Deswegen muss man halt Second Best Solution nehmen. Was ist, und das ist auch ein bisschen die Antwort, ich sehe sehr oft eigentlich ein Hadern damit, dass Second Best Solutions einfach nötig sind, weil die First Best Solutions zwar schön, aber ein warmer Eislutscher sind. Und da vermisse ich schon ein bisschen die Vermittlung des Realitätssinns. Das ist politisch durchaus gewünscht oft von unterschiedlichen Akteurinnen und Interessensvertretungen, weil man in Wahrheit eigentlich nichts ändern mag und den Mitgliedern vermittelt, es geht nur, wenn es perfekte Lösungen gibt oder es geht nicht, weil es keine perfekte Lösung ist. Eben ein bisschen immer mit dem Motiv, nein, man muss eh nichts ändern oder wenn wir nichts tun, wird sich eh nichts ändern, weil die anderen machen ja auch nichts, was ja nicht stimmt. Weil sozusagen faktisch sehen wir ja alleine schon an der Bandenwerbung bei einer Europameisterschaft, dass möglicherweise China Technologie hat, die bei uns gekauft wird. Schwarz-Weiß muss man nicht malen, deswegen VW exportiert, also in Deutschland exportiert mehr Elektroautos, als es importiert. Also wir sind auch stärker, als wir tun in Europa. Aber wir fokussieren uns jetzt gerade sehr stark auf die Nachteile und auf die Probleme und sehr oft auch, wenn es darum geht, und das war immer ein Problem beim Green Deal oder ist noch immer ein Problem beim Green Deal, wie immer, wenn man Regeln schreibt für etwas Neues, sagt man damit auch, dass es etwas Altes gibt. Und in Europa ist es halt sehr stark, wir sind sehr stark von fossiler Energie abhängig, sehr viele Prozesse, sehr viele Technologien und Firmen. Und die können natürlich nicht zusperren und nicht in den Konkurs geschickt werden. Aber momentan tun wir noch so, wie wenn wir dieses Geschäftsmodell drüber retten könnten. Und das ist halt tot. Je eher wir das uns aufhören, selbst zu belügen, desto schneller geht's dann. Weil eben, das Elektroauto ist einfach da und wir diskutieren dann auch vor allem auf politischer Ebene über E-Fuels und solche Sachen, wo wirklich jedes Unternehmen, das in dem Bereich drin ist, egal also welchem, dem Sektor, einfach weiß, dass der Zug abgefahren ist. Das heißt, wir sollten all in gehen. Und das ist ein bisschen das Problem. Also wir konzentrieren uns sehr stark auf die Probleme, die bestimmte Sektoren haben, die man aber nicht lösen kann, indem man versucht, die zu konservieren, sondern man muss eigentlich all in gehen und massiv in die Transformation und massiv in die Änderung. Und das ist eigentlich nicht passiert. Weil eben dann bekommt, für mich ist es immer sehr plakativ, also eben der Vergleich zu den Unternehmen, im Unternehmen ist eine Abteilung, die bekommt Mixed Messages sozusagen von CEO und Aufsichtsrat, na was wird da passieren, das wird eine suboptimale Lösung oder eine österreichische Lösung, wie wir das oft nennen. Das Dumme ist, dass die halt zu nichts führt. Und diese Einigkeit fehlte halt und ich habe jetzt vorhin gesagt, die EVP oder Kindsweglegung betrieben, das stimmt auch, also dazu stehe ich auch, das kann man inhaltlich sehr gut diskutieren.
Aber wenn ich da vielleicht einhaken darf, ist es halt verständlich politisch, dass man jetzt sagt, kurzfristig, kurz-mittelfristig ist mir jetzt als Politiker einfach der Standort wichtig. Ne? Jetzt komme ich auf eine Idee, dass ich sage, okay, ich will sozusagen meine Arbeitsplätze hier sichern. Ja? Und ich glaube, das passiert ja gerade. Vielleicht ist das ein etwas skurriles Beispiel, das mit den E-Fuels, weil die Wissenschaft sich hier, glaube ich, sehr eindeutig natürlich dafür ausspricht und, glaube ich, die Industrie auch schon entschieden hat, ne, dass E-Fuels vielleicht der Verbrenner jetzt kein großes Thema sein wird. Ne? Aber dieses Thema, ne, man versucht hier was zu bewahren, hier geht es auch um Wohlstand und so weiter und man hat Angst vor einer schwindenden Wettbewerbsfähigkeit, weil auch ausländische Produkte auf den Markt kommen, die unter anderen Umständen produzieren können. Ist das nicht sozusagen auch ein Punkt, wo der Green Deal jetzt nachteilig ist oder wo man was dagegen machen könnte, um eben eigene Unternehmen oder in der EU hergestellte Technologien besser zu schützen? Ich hoffe, das ist meine Frage ist jetzt angekommen.
Total, total. Also verstehe voll. Also ja, natürlich. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass man es als Widerspruch sieht. Ich vergleiche das immer mit einem Lichtschalter. Viele dieser Regeln wurden diskutiert, als würde man einen Lichtschalter umlegen und von heute auf morgen existiert dann etwas nicht mehr. Faktisch, und das ist ja ein bisschen das Problem bei komplizierten Gesetzen und Verordnungen und Paketen, hat das halt oft niemand gelesen. Das steht da ja oft gar nicht drin. Da geht es um Übergangsfristen, dann geht es um quasi Parallelschienen, die laufen, dann gibt es Förderungen, dann gibt es Ausnahmeregelungen und. Aber man diskutiert das, als gäbe es einen Lichtschalter. Und da sagt man, wir können nicht von heute auf morgen den Verbrenner aufhören. Nirgends in diesem Universum ist es irgendwo gestanden von heute auf morgen. Überall, in jedem Paket ist und bei jeder Diskussion ist es darum gegangen, wir machen einen Emissionspfad. Zu 99,9 periodisch Prozent kann da der Verbrenner zum Beispiel nicht mit, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Wenn er es doch schafft, muss irgendwer uns zeigen, wie er das belegt, also wenn mit diesen E-Fuels, wenn wer beweisen kann und zwar verbindlich, be my guest, konnte halt niemand. Und jetzt bauen wir den Rahmen rundherum. Das heißt, wir gehen in die Batteriefertigung, Ansiedelung in Europa, wir gehen in die Förderung von Transformation der Zulieferindustrie. Ist in Österreich ja auch so, dass der Großteil ja gar nicht im Verbrenner drin ist, sondern im Auto an sich. Autositze, Gurte, kleine Komponenten, größere Komponenten. Verbrenner ist einfach nicht der größte Teil vom Zulieferkuchen. Und man hat aber die ganze Zeit so getan, als wäre es ein Lichtschalter. Da muss ich jetzt ein bisschen polemisch sein. Aus meiner Sicht hat da der Sektor, der noch keine gute Idee gehabt hat, wie er sie transformiert, den Rest in Geiselhaft genommen. Und weil es eben so kompliziert ist, ging das auch. Also man konnte da sehr populistisch Feindbilder aufzeichnen, die naheliegend sind. Also die böse Politik, die böse Bürokratie. Und ja, in allen von uns schlummert jemand, auf irgendeiner von unseren Schultern sitzt einer, der sagt, stimmt. Bürokratie ist auch mühsam und mir zieht der Staat das Geld aus der Tasche und die Politik, ja, weiß man eh, dass die fies sind. Das macht Populismus und das wahrscheinlich, weil es so kompliziert war und weil es halt so viele Bereiche betroffen hat, haben wir das auch in den letzten Jahren sehr stark gesehen. Und jetzt, aber im Renaturierungsgesetz beispielsweise, jetzt kann man stehen dazu, wie man will, aber es war sehr offensichtlich und auch sehr, sehr, sehr gut neutral belegt, dass er da einfach größtenteils irgendwelche Märchen im Umlauf waren und keine Fakten. Und über einem eben, und aber es ist nicht schwarz-weiß, weil zum Beispiel natürlich das Lieferkettengesetz irrsinnig kompliziert, irrsinnig aufwendig. Aber auch hier, da gab es die Möglichkeit, das zu gestalten, zu sagen, Moment mal, wir können das nicht so schnell, diese und jene Aspekte könnte man machen, diese und jene nicht. Getan hat man eigentlich das Gegenteil, nämlich zu sagen, ihr könnt es eh schreiben, auf dem Tisch sitzen wir nicht, ihr macht dann was und wir werden es kritisieren.
Ich meine, da höre ich jetzt einen ganz klaren Vorwurf eigentlich an die Lobbyisten der Industrie heraus, ne? Dass die sich zu wenig hier eingebracht hätten in den Gesetzwerdungsprozess, sage ich mal. Ist das so? Also bietet hier jetzt die Vertreter der Industrie zu wenig, also sind sie zu wenig kooperativ? Weil ich habe es jetzt so verstanden, als würden die das jetzt nur ablehnen und sich nicht engagieren in einen Verordnungsprozess etc.
Das ist überhaupt nicht so homogen, auch hier. Also man merkt, dass viele solche Verbände in Österreich, die Wirtschaftskammer, natürlich vor einer irrsinnigen Spannung stehen. Ich habe Mitglieder, die haben da Probleme, ich habe Mitglieder, die kennen sich nicht aus mit dem Thema. Auch das kein Vorwurf, das ist alles irrsinnig kompliziert. Es zieht in alle Richtungen. Und dann macht man meistens das, was man einigt sich auf das kleinste Gemeinsame. Und das ist dann sehr oft nicht sehr progressiv. dann gab es viele Firmen, die vollkommen an Bord waren. Also es gab vor kurzem ein gemeinsames Schreiben von, ich glaube, 100 Industrieunternehmen aus Europa, die eigentlich für ambitionierte Transformation eingetreten sind, sehr große auch aus Österreich. Und es gibt natürlich viele Industrieunternehmen, die auch aus Vertretungen austreten, weil sie sagen, dieses Spannungsfeld oder dieses kleinste Gemeinsame, das bringt uns nicht weiter, weil das kleinste Gemeinsame meistens eher Stillstand ist oder zu wenig Bewegung und wir brauchen viel mehr. Wie immer in so einer Zeit, in der wir vor einer großen Veränderung stehen und wir sind halt einfach gerade in so einer Welle drin, wir nennen es die Ökologisierung, gibt es eben diese Strömungen und um es auf den Punkt zu bringen, ich möchte mir nämlich nicht vorwerfen lassen, dass ich jetzt verallgemeinernd bin. Ja, sicher, es gab sehr, sehr viele institutionelle VertreterInnen, die betoniert haben, um das so schön österreichisch zu sagen. Und auf der anderen Seite natürlich dann, wenn die eine Seite betoniert, dann kriegt die andere Seite mehr Fläche. Ah, klar, weil eben, es hockt dann immer der Abteilungsleiter, den ich schon zitiert habe, dort und fragt dann, na, was kann ich da machen? Und die einen sagen, mach selber, also ich tue da nicht mit. Und die anderen sagen, ich tue da mit und schreiben dann natürlich mehr. Wer schreibt, der bleibt. Das ist ein strategischer Fehler. Man kann nicht gestalten.
Jetzt ist aus besagten Gründen natürlich auch die Stimmung oder ich sage mal die öffentliche Meinung gegenüber dem Green Deal doch etwas eingetrübt. Ne? Man sieht es auch ein bisschen an veränderten Mehrheitsverhältnissen im Europäischen Parlament. Da gibt es, denke ich, auch weiterhin eine solide Mehrheit. Aber es stellt sich ja trotzdem so, ich nenne es mal die demokratiepolitische Frage, wir brauchen hier eine breite Mehrheit der Bevölkerung, die das auch unterstützt, die das auch versteht. Ja? Gibt es da irgendwie einen Ansatz, wie wir diese Transformation, die natürlich auch Schmerzen hat, die vielleicht auch hier Verlierer generiert, um diese ganze Sache besser verstehbar zu machen?
Ich glaube, die Falle ist einerseits eben, wie man es historisch kann man sich sehr gut anschauen, es ist aber gerade eine Zeit, wo sich viel verändert. Also das eine kommt, das andere geht, das eine geht und das andere ist noch nicht da. Und das ist auch die Hochzeit der Populisten, die vermitteln, es ist eh nicht so schlimm und wir können das aussitzen. Wir tun einen Glassturz oben drüber und nichts wird sich rund um uns verändern. Die Leute merken aber, dass sich was verändert und das erzeugt eine Spannung in der Gesellschaft. Das ist ja da wirklich ein Problem. Wir haben uns das am Anfang des Jahres angeschaut in einer Diskursanalyse. Da gibt es eine sehr, sehr, sehr starke populistische Strömung, auch in den etablierten Parteien, die vermitteln möchte, es wird sich nicht ändern, hört es nicht auf die sagen, es muss sich was ändern. Die Frage da ist, wie geht man damit um natürlich? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die man den institutionellen Akteurinnen stellen muss. Wir haben in Österreich die Sozialpartnerschaft und ich weiß, es ist ein Austausch mit der Arbeiterkammer zum Beispiel, dass die Arbeiterkammer ihren Mitgliedern, aber der ÖGB zum Beispiel, den Betriebsrätinnen mittlerweile sehr stark mitgibt, die Message, hey, da verändert sich was, das wird euch so und so beeinträchtigen oder so und so betreffen. Diese Optionen gibt es, wie man das gestalten kann. Es ist nicht die Hoffnung verloren, sondern so kann man es gestalten, weil es verändert sich doch. Auf der anderen Seite eben sehr stark der Spin, es verändert sich nichts und alle wollen uns umbringen. Das ist der Wohlstand, der endet. Ich finde es immer interessant, weil man sieht in den Zahlen einfach, dass die konventionellen, diese Legacy-Technologien Marktanteile verlieren und das andere halt massiv wächst. Also ist eine kontraintuitive Diskussion, die glaube ich sehr stark auch von, eben ich habe es vor allem als geiselhaft bezeichnet, aber die von den Verlierern sehr stark geprägt wird, die entweder noch keine Idee haben, was machen sollen, was schade ist und wo man sich schleunigst damit auseinandersetzen sollte, wie man den Diskurs in die Richtung bringt. Die müssten einfach einen Wunschzettel entwickeln, wie sie es denn schaffen könnten. Und auf der anderen Seite natürlich von denen, die das halt einfach nicht wollen.
Also der Markt entscheidet letztendlich.
Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich habe schon gesagt, die Marktregeln, der Markt findet innerhalb von Regeln statt. Und Normentypen, Handelsklassen habe ich in der Schule gelernt, aber natürlich noch mehr, also Verordnungen und Regularien. Die Marktregeln sind halt alt. Das ist das Windows 95. Und wenn ich jetzt Windows 95 installiere auf ein System, das neuer ist, dann habe ich ein Problem. Und genauso ist es auch, wenn ich Marktregeln habe, zum Beispiel im Energiesektor, die Digitalisierung komplett ignorieren, die Batterietechnologien komplett ignorieren, die Möglichkeit der Industrie, aber auch von KMUs an der Teilnahme am Energiemarkt völlig ignorieren, dann lasse ich einerseits viel liegen und andererseits ignoriere die Realität. Also diesen Markt kann man nur schaffen, wenn man die Regeln ändert. Man kann es auch nicht tun, dann wird früher oder später aber diese technologische Welle halt einfach uns wegfegen, weil die Technologien sich nicht entwickeln können und wir den Deckel draufhalten.
Florian Maringer, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wider.